Einen wunderschönen Montag. Es ist der 15. September, an dem wir aufnehmen. Und heute ist bei mir im virtuellen Studio nicht nur die Anja Malenschek. Hallo Anja.
Hallo aus Wien.
Sondern auch der Scholt Wilhelm vom Standard. Hallo Scholt.
Hallo, grüß euch.
Bei uns im Podcast geht es ja hauptsächlich zu 99% es geht ums Podcast-Business generell, wie Podcasts produziert werden, was wir eigentlich alles mit Podcasts machen können. Und die Anja hat irgendwann mal die Idee gehabt vor ein paar Wochen, hey, wir könnten ja jemanden vom Standard fragen. Und das ist bei uns jetzt der Standard auch witzigerweise im Podcast-Business immer ein bisschen mehr aufgepoppt, wegen den ÖRK-Download-Zahlen. Das war ja, also Standard und Podcast ist immer schon relevante Größe in Österreich. Erzähl dir mal kurz einen Schwank aus meiner Jugend. Ich habe tatsächlich beim Standard angefangen oder für den Standard angefangen, Podcasts Post zu produzieren. Das war damals Edition Zukunft und das war, glaube ich, 2019 oder so, kann das sein?
Du warst von Anfang an dabei, kann man sagen, ja?
Es ist brutal. Ich bin quasi eigentlich so wie der Thomas Mayer Europa, das Gründungsmitglied des Standard-Podcast-Imperiums.
Also du setzt dich jetzt mit Thomas Mayer gleich, finde ich cool.
Genau, ja.
werde ich auf X verbreiten.
Ja.
Ich habe tatsächlich Daniel noch, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, in unserem WhatsApp-Verlauf nachgeschaut.
Ja.
Abgesehen davon, dass die Nummer, die wir damals ausgetauscht haben, also deine Nummer, mittlerweile jemand anderem gehört, was gerade sehr peinlich war, weil ich die Person angerufen habe.
Ah, wirklich?
Okay. Ja. Habe ich gesehen, wie wir damals konversiert haben und da ging es vor allem um die Postproduktion, klar, es ging um Musik und es ging ganz viel ums rausschneiden.
Ah ja, genau. Da, Lisa hat bei euch gesprochen, oder? Die Lisa,
Lisa Meyer.
Ja, genau.
Alle Lisa haben Meyer gesprochen tatsächlich bei uns, ja.
Ja, das stimmt, ja genau. Lisa Meyer hat gesprochen, Lisa Meyer mit Radioerfahrung. Sie war nämlich beim ORF einmal vorher, glaube ich, irgendwo im Radio.
Wunderschöne Stimme.
Ja, eine sehr schöne Stimme und es war so witzig, weil da waren wirklich tatsächlich, das war meine erste Erfahrung mit, ein M ist so wie ein Fingerabdruck. Das hat man dann schon gesehen. Wenn ich die Spur gekriegt habe, habe ich gar nicht wissen müssen, wer gesprochen hat. Ich habe nur das M angeschaut und habe gewusst, wer da jetzt der Sprecher war. Das ist ganz interessant. Aber seitdem hat sich extrem viel getan beim Standard. Edition Zukunft gibt es noch immer.
Ja.
Aber jetzt gibt es zum Beispiel, eigentlich ist Thema des Tages das Flaggschiff des Standards. So im Podcast.
Kann man so sagen, ja, als Nachrichtenpodcast, der fünfmal die Woche erscheint.
Das ist, also wir haben ja dann, ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, dass Thema des Tages sehr hohe Zahlen haben wird, aber das weiß man natürlich vorher nicht, bevor das nicht irgendwo öffentlich ausgewiesen ist. Jetzt sehe ich aber da zum Beispiel im ÖRK-Ranking 662.832 valide Downloads. Das ist brutal viel für österreichische Verhältnisse. Und vor allem sind auch wirklich die allermeisten davon tatsächlich aus Österreich, was für euch ja wahrscheinlich und für euer Business extrem wichtig ist. Aber 662.000, wie hat sich das entwickelt, diese Zahl? Weil wir kennen das von Podcasts, die bei uns, also zum Beispiel Sitzfleisch hat auch gute Zahlen mit 70.000 im Monat, was jetzt weit weg ist von 600.000. Aber bei uns hat das immer so ein Jahr, glaube ich, gedauert, eineinhalb Jahr, bis das so richtig gewachsen ist. Aber wie war das da bei Thema des Tages?
Jedes Mal, wenn wir einen neuen Podcast starten, sage ich auch meinen Chefs, wir müssen ein bis eineinhalb Jahre warten, bis wir wirklich Abonnentinnen aufgebaut haben. Bei Thema des Tages war das natürlich ähnlich. Allerdings muss ich sagen, hatten wir von Anfang an recht gute Downloadzahlen. Also ich glaube, wir hatten schon in der ersten Woche die fünfstellige Messlatte gesprengt mit irgendeinem Thema. Also 10.000 Downloads hatten wir ziemlich schnell. Es hat dann aber länger gedauert, bis wir so auf die 20.000 Downloads pro Folge gekommen sind. Und jetzt sind wir so, wenn es gut läuft, bei 30.000 oder 40.000 Downloads pro Folge auch. Natürlich nicht im Schnitt, aber das sind so die besseren Folgen, die wirklich gut gehen. Und dann gibt es natürlich noch extreme Ausreißer nach oben. Wir sind extrem themengetrieben und das merkt man auch an unseren Hörerzahlen. Also wenn jedes Mal, wenn eine Krise ausbricht, wenn ein neuer Krieg ausbricht, dann geht es nochmal stark nach oben. Und wenn wir den Job richtig machen, dann behalten wir Abonnentinnen und Hörerinnen auch. Und das ist die Entwicklung, die wir vorgenommen haben oder die wir unternommen haben in den letzten Jahren. Und mittlerweile sind wir ja auf diesem Niveau, haben uns eingependelt. Und ich bin recht glücklich, aber ich glaube, es gibt noch viel Luft nach oben.
Und mich würde es interessieren eigentlich, weil das Format läuft ja jetzt seit 5 Jahren schon, ziemlich genau, ne? Thema des Tages. Habt ihr jemals eine Pause gehabt, jetzt abgesehen vom Wochenende immer?
Wir haben, und das war mein ausdrücklicher Wunsch von Anfang an, dass wir eine Produktionspause haben über Weihnachten. Das sind so knapp 2 Wochen, wo wir sagen, wir fahren einmal runter. Manche möchten die Zeit nutzen, um vorzubereiten, andere Sachen zu machen, Urlaub zu machen. Ich halte es für extrem wichtig, dass es irgendwann eher eine Woche gibt oder 2 Wochen gibt, wo man mal nicht daran denken muss, weil wenn man einen täglichen Nachrichtenpodcast macht, dann hört das Gehirn einfach nicht auf, daran zu denken und auf Themensuche sich zu begeben, nach spannenden Zugängen, Geschichten, Überschriften, Gästen etc. zu suchen. Und das ist sogar schwer, wenn man in Urlaub geht, unterjährig, dass man da mal wirklich abschaltet. Und deswegen halte ich das für sehr wichtig. Wir hatten aber keine längere Pause oder wir hatten keine Produktionsstopp in dem Sinne, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt mal ein halbes Jahr, um uns neu aufzustellen. Das war eigentlich immer on the fly.
Es ist aber, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, also wie ist denn das Ganze dann eigentlich organisiert bei euch? Weil jetzt, wenn ich mir vorstelle, ein tägliches Podcast-Format zu machen, dann ist es schon eine ziemliche Stresssituation, so grundsätzlich, wenn man jetzt von einer oder 2 Personen ausgeht. Also das ist so, wir machen ja hauptsächlich Formate als Dienstleister für Unternehmen oder Vereine, Organisationen. Und da sagen wir schon, wenn jemand kommt und sagt, er will so ein wöchentliches Format machen, da sind schon einige Ressourcen gebunden. Und jetzt sind das aber meistens dann keine tagesaktuellen Sachen, die wir bearbeiten. Und so, wie viel Leute sind dann bei euch, jetzt nicht nur bei Thema des Tages, aber so generell in dem ganzen Podcast-Bereich, nur mit dem Thema beschäftigt?
Nur mit Thema des Tages?
Nein, nur mit Podcasts, so grundsätzlich.
Nur mit Podcasts. Also bei Podcasts sind wir aufgestellt folgendermaßen. Wir haben 2 Audioredakteurinnen, wir haben mich, also ich bin so eine Leitungsfunktion, und wir haben einen Producer. Das sind 4 Leute, wenn man so ganz grob rechnet. Für Thema des Tages ist eine Person zuständig. Das heißt, die Person, die Dienst hat an dem Tag, sucht das Thema aus, bespricht sich mit mir, sucht die Person aus, mit der er sprechen möchte und macht die Aufnahme, macht die Postproduktion, veröffentlicht.
Eine Person ist
Job. Wow. Ja. Das heißt, jeden Tag quasi eine Redaktionssitzung oder wie habt ihr das wöchentlich?
Ja, eine Teamabsprache täglich, beziehungsweise wir sind. Vielleicht, wenn ich das noch kurz ausführen darf. Wir sind ja als Thema des Tages gestartet und das war natürlich die erste Fallstrick, den wir uns selbst gestellt haben, weil was heißt denn Thema des Tages? Was ist das Thema des Tages? Das ist eine sehr, sehr schwierige Vorgabe. Wir haben es am Anfang so definiert, dass wir gesagt haben, was ist bei uns im Standard, aber auch von unseren Leserinnen, Hörerinnen, von der Seite her das Thema des Tages, was beschäftigt die Leute gerade jetzt? Und das haben wir lange Zeit durchgezogen so. Also ich glaube, wir hatten die ersten 3 Jahre wirklich Folgen, die sind in der Früh entschieden worden, regelmäßig, also jeden Tag in der Früh entschieden worden und am Nachmittag erschienen. Das war mega stressig, aber machbar, also absolut machbar. Wir haben ein großes Medienhaus, wir haben eine große Redaktion, wir haben super viele Expertinnen und wirklich tolle Leute, die uns dabei helfen. Und in den letzten Monaten, Anfang des Jahres, nachdem diese Regierungskrise zu Ende war, habe ich mir überlegt, wo wollen wir in Zukunft hingehen mit Thema des Tages und wie wollen wir unser Format neu ausrichten, weil wir gemerkt haben, sobald die Krisen mal vorbei sind, wird schwierig. Da musst du dir wirklich was überlegen und musst dir Themen raussuchen, die vielleicht jetzt nicht so Thema des Tages sind. Hatten wir früher auch, aber dieses Jahr ist es mir besonders aufgefallen und das merkt man auch am generellen Nachrichtenkonsum. Ich glaube, gerade in Österreich haben viele Nachrichtenmedien gerade eine Schwierigkeit oder gerade in den letzten Monaten eine Schwierigkeit gehabt, ihre Leserzahlen, Userzahlen hochzuhalten oder ins Wachstum zu kommen, weil nicht immer so klar ist, was ist denn gerade, was bewegt. Es gibt nicht die eine große Krise, es gibt viele unterschiedliche kleine Krisen, mittelgroße Krisen. Und mein Zugang war so, dass ich mir gedacht habe, ja, also wenn die Welt so viele Baustellen und so viele Krisenherde auf einmal hat, dann brauchen die Leute mehr Hintergrund. Und das war meine Vorgabe für dieses Jahr, dass ich gesagt habe, wir wollen weg von diesem reinen Tagesgeschehen, vom Berichten über Nachrichten zum Hintergrund, zum Deep Dive und zum Nachrichtenmachen. Mhm. Also vom weg vom Berichten zum Nachrichtenquelle sein für Leute, die sich für die Themen interessieren. Und das bedeutet im Endeffekt, dass wir Sachen länger vorbereiten, Gäste früher anfragen, manchmal Wochen voraus, uns große Themenblöcke überlegen, wo wir sagen, ja, das ist dauerhaft aktuell. Mhm. Beispiel ist USA, wo so viele Sachen auf einmal passieren, wo man sich eigentlich nicht mehr auskennt, welches Thema ist das Wichtigste, was ist Neues und was ist Signal. Und da ist es für mich ganz wichtig, dass wir sagen in so einer Phase, okay, wir erklären jetzt einmal den Deep State, wir erklären einmal Faschismus, wir erklären einmal all diese großen Komplexe und versuchen das anhand von aktuellen Geschehnissen aufzudröseln. Und das funktioniert tatsächlich super. Also wir sind zwar noch immer im Namenthema des Tages, aber wir sind mehr ein dauerhaft hintergründiges, aktuelles Medium geworden.
Okay. Wann das auch so diese neue Ausrichtung 2025 hat, du auch dieses Thema österreichische Auflagenkontrolle mitgespielt? Weil ihr seid, ich glaube, seit wann seid ihr da dabei?
Bei der Auflagenkontrolle? Nicht so lange, oder? Ja, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, seitdem ja.
Nicht ganz am Anfang des Jahres, sondern irgendwann mittendrin sind wir gestartet. Ja. Nein, das hat gar nichts damit zu tun gehabt. Okay. Also wir... Es ist immer so schwierig, wenn man ein Produkt arbeitet und man weiß, ob man erfolgreich ist oder nicht und es aber nicht verlautbaren kann, weil es gibt immer verschiedene Interessen, es gibt mehr Überlegungen als nur das eigene Wohlbefinden, wenn man Teil einer großen Struktur ist, wie in einem Unternehmen. Und wir wussten eigentlich, seitdem es die ÖRK gibt, dass wir sehr, sehr, sehr gut gereiht wären, wenn wir bei den ÖRK dabei waren. Es hat aber länger gedauert, bis wir die internen Prozesse darauf umgestellt haben, Verkauf etc., dass wir gesagt haben, wir können ab jetzt nach TKP verkaufen, wir können ab jetzt unsere Zahlen kommunizieren, weil unsere gesamte Struktur und Verkaufsstruktur zum Beispiel danach ausgerichtet ist mittlerweile. Und dann sind wir gestartet und wir wussten schon, wo wir landen werden. Das war jetzt kein Geheimnis. Von den Zahlen her merken wir die Richtungsänderung, die thematische Richtungsänderung, eigentlich jetzt in den letzten paar Monaten, wo wir gesehen haben, dass wir besser performen oder bessere Download-Zahlen haben, als der österreichische Medienmarkt an Leserzahlen hat. Also klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, aber wir haben rund um die Regierungskrise verstanden, okay, es gibt einen Riesenbedarf, alle Nachrichtenmedien sind in die Höhe gegangen, was die Downloadzahlen betroffen und was die Zugriffszahlen betroffen hat. Und dann gab es irgendwie so einen Einbruch. Mhm, österreichische Politik war nicht mehr so nachgefragt etc. Und wir haben in der Zeit halt die Zeit genutzt, um uns internationaler aufzustellen, größere Hintergrundgeschichten auch zu internationalen Themen zu haben. Und das hat uns in den letzten Monaten extrem geholfen, diese guten Zahlen, die wir auch schon vorher hatten, zu halten oder leicht auszubauen.
Ja, weil du vorher das Thema Vermarktung oder Werbeverkauf angesprochen hast. Ich weiß ja wieder so generell in der österreichischen Medienbranche, wo in den letzten Jahren, da hatte quasi der Anzeigenverkäufer, die Anzeigenverkäuferin meistens Podcasts so mitverkauft. Das war ganz am Anfang so, wo halt was entweder Werbebanner gebucht worden sind oder irgendwelche Platzierungen im Printprodukt plus halt dann Werbung im Podcast. Ich weiß noch, der Standard war extrem früh dran, weil ich habe einmal eine BMW-Werbung geschnitten, oder nicht geschnitten, beziehungsweise eingebaut und das war schon sehr, sehr früh. Das war zu einer Zeit, wo in Österreich noch, also ich glaube, der Stefan Lasnik hat schon irgendwo Werbungen verkauft, aber sonst hat noch niemand Werbung in einem Podcast gehabt. Das war, glaube ich, 2020 oder so. Mhm. Und was uns auffällt, und das wird bei euch wahrscheinlich nicht anders sein, so generell Medien- oder journalistische Formate, da gibt es so gut wie keine Host-Read-Ads, außer es geht um irgendwelche eigenen Produkte. Lebt ihr das so? Lebt der Standard das, dass ihr auch keine Host-Read-Ads macht?
Ja, das ist als Standard total schwer, weil wenn du nicht deinen eigenen Namen und deine Person vertrittst, sondern ein Unternehmen, wird das mit der Personalisierung von Werbung sehr, sehr schwer. Weil wenn ich jetzt einspreche, wenn ich jetzt sagen würde, kauft das und das Produkt, weil ich glaube dran, glaubt der Standard daran? Sehen wir damit unabhängig? Mhm. Schaffen wir die nötige Distanz, die wir brauchen als Qualitätsmedium, als unabhängiges Medium, zu den Herstellern, zu den Werbepartnern, sehr, sehr schwierig. Also deswegen sind wir auf der sicheren Seite, vor allem was die großen Podcast-Thema des Tages Inside Austria betreffen, weil das die großen journalistischen Formate sind, da haben wir keine Host-Read-Formate. Geht sich für uns irgendwie nicht aus und ich sehe das auch bei der New York Times zum Beispiel, die haben auch noch kein einziges Mal ein Host-Read-Format gehabt. Ja, ist schwierig. Also Da haben, glaube ich, Individualisten größere Chancen, ja.
Es ist eh brutal, weil wenn du denkst, du hast jetzt, sagen wir, 600.000er Kontakte im Monat zu verkaufen, und du verkaufst einen 1.000er Kontakt um einen 100er. Es ist schon brutal viel Geld, eigentlich wirtschaftlich gesehen. Also du bist immer in einer Zwickmühle als journalistisches Format. Also wenn du jetzt so einen Funken Ehre in dir hast.
Ja, ist so, weiß ich nicht.
Was ist schwierig? Also ich merke es beim, ich höre total gerne den Ronsheimer. Mhm. Der ist so mein internationaler Politik-Podcast, Aufklärungspodcast, und der hat auch Producer-Read-Ads, wo ich dann denke so, ich weiß nicht, wie viel besser ist es, dass ich dort Shopify-Werbung her. So, das ist halt, das ist eigenartig irgendwie, wo ich mir denke, okay, wenn mir jetzt der Ronsheimer, keine Ahnung, Werbung machen wird für irgendeinen Telefontarif, den er gebraucht hat, weil er halt um die ganze Welt reist, dann würde ich ihm das sogar abkaufen und ich würde es ihm nicht einmal verübeln. Also ich würde jetzt, aber das ist natürlich so immer dieser Ehrenkodex oder dieses journalistische Unabhängigsein ist schon sehr, sehr wichtig. Und andererseits verliert man auch in Wahrheit sehr viel Umsatz. Also
sehr viel Umsatz. Wirtschaftlich. Wir könnten viel mehr Geld machen, wenn wir sagen würden, der und der Telefonhersteller ist mein Lieblingshersteller, keine Frage.
Ja.
Ja.
Das vielleicht als Idee, den Podcast an eine Person festmachen, die nicht als Journalistin oder als Journalist zählt. Da haben wir mit unseren massentauglichen Formaten wieder, also wir haben zwar nicht so viel Hörer bei Sitzfleisch, aber da haben wir zum Beispiel, also wir haben schon eine sehr, sehr lange Liste für Unternehmen oder Organisationen, wo wir keine Werbung machen, also alles, was irgendwie so Alkohol, Glücksspiel, Pornografie und so in die Richtung. Ich glaube, wir haben 20 IAB-Kategorien ausgeschlossen. Aber wir vermarkten zum Beispiel, also eigentlich hauptsächlich selbst und arbeiten aber dann auch noch mit ein, zwei externen Vermarktungsfirmen zusammen, und bei euch läuft das aber auch als intern ab, oder? Also auch diese Producer-Read-Ads.
Bei uns läuft das alles intern ab, ja, genau. Also wir haben eine eigene Verkaufsabteilung.
Noch nie dran gedacht, so richtig auf ein Podcast-spezialisiertes Unternehmen, jetzt Österreich oder Deutschland, also auf Vermarktung spezialisiert umzusteigen?
Ich bin mir sicher, dass schon dran gedacht wurde, aber da müsstest du unsere Sales-Abteilung fragen, weil da würde ich jetzt eine Grenze überschreiten, wenn ich denen ihren Job erkläre. Also das liegt nicht an mir. Ich sehe, was draußen möglich ist, und wir sehen ja auch die Statistiken, dass Host-Red-Werbung mit Abstand die meistverkaufte ist, die am meisten Ertrag bringt. Ja, das ist halt die feine Linie, die wir wandern und beschreiten müssen als Medium, wo wir sagen, wie weit können wir Werbung integrieren, ohne unsere Unabhängigkeit zu gefährden. Mhm. Ich glaube, wir machen aktuell einen ganz guten Job. Wir hatten eine Zeit lang vor dem Start eines Podcasts die Ansage, dieser Podcast wird unterstützt, zum Beispiel damals von einem Autohersteller.
Ja.
Und dann hatten wir eine herstellerproduzierte Werbung im Podcast drinnen. Das hatten wir bis vor einiger Zeit, und das haben wir dann umgestellt, als wir auch den TKP-Verkauf gestartet haben.
Mhm. Und wie waren vielleicht die so Reaktionen von irgendwelchen, also vom Publikum? War da irgendwie, kam da vielleicht irgendeine Rückmeldung, ja, warum ist da auf einmal eine Werbung drin, oder was ist jetzt mit diesem Pre-Roll da, wo man dann halt quasi,
ja.
Kommt das auch?
Ich glaube, das ist ein Deal, den die Leute willig eingehen. Also wir sind noch kein Joe Rogan von der Größe her, und wir haben nicht 6 Minuten Werbung, bevor der Podcast losgeht. Wir haben meistens einen Spot. Wir haben meistens oder eigentlich immer seriöse Hersteller und sehr seriöse Werbekunden. So wie du sagst, wir haben auch wahrscheinlich eine lange Liste von Werbekunden und Kundinnen, die wir nicht nehmen würden. Und ich glaube, das ist ein Deal, den die Hörerinnen eingehen. Eine Werbung pro Folge, ein Sponsor etc. Ja, meine Güte.
Wir haben ja gerade jetzt vor kurzem die Erfahrung gemacht. Wir haben nämlich an unserer Podcasts auf so eine Werberotation geschalten. Das kann man bei Podigy machen. Da waren wir in diesem Premium Audio Network. Und da sind ganz viele verschiedene Producer-Read-Ads gelaufen. Also komplett, also schon ausgeschlossen, die IAB-Kategorien, die wir ausgeschlossen haben, die sind nicht gelaufen. Aber man hat quasi nicht kontrollieren können, welche Werbung dort läuft. Mhm. Dann war tatsächlich Shopify-Werbung, und wir kriegen ausschließlich positives Feedback auf alle Host-Read-Ads, die zwar sprechen. Weil die machen es lustig, und das ist meistens sehr informativ, das ist maßgeschneidert auf die Zielgruppe, ist wirklich gut. Und dann hat sich jemand aufgeregt, weil was soll das, dass da jetzt plötzlich eine Shopify-Werbung läuft? Was interessiert mich Shopify zwischendurch? Und das war dann auch einer der ausschlaggebenden Gründe, warum wir dann diese Rotation mit ausgeschalten haben. Weil ich mir gedacht habe, okay, das bringt es dann eigentlich auch nicht für ein paar hundert Euro im Monat, jetzt irgendwelche Hörerinnen zu vergraulen. Das ist immer so ein bisschen Thema. Bei Medien ist es natürlich wieder ein bisschen was anderes, weil du hast natürlich das, die Antonia kann jetzt nicht erzählen, welches Handy gerade extrem gut geht und warum das Samsung oder keine Ahnung was das Beste ist.
Wäre extrem schwierig.
Das wäre also, richtig schwierig.
Es wäre richtig schwierig und wollen wir nicht. Also wird nicht passieren. Muss ich an dieser Stelle fragen, ob der Podcast von Spotify gesponsert ist?
Nein. Wir sind ja extremst Spotify-kritisch.
Oder Shopify, Entschuldigung.
Nein, es ist nicht Shopify.
Weil wir schon so oft erwähnt haben, oder?
Ist nein, das sind schlecht, die schlechten Beispiele. Also ein schlechtes Beispiel ist Spotify. Wir sind ja brutal Spotify-kritisch. Das ja jetzt schon langsam ein Social Network wird oder Social Media Plattform wird. Jetzt kann man sogar Nachrichten schreiben auf Spotify. Aber grundsätzlich kriegen wir schon mit, dass Werbung was mit den Hörerinnen auch macht. Also das auch jetzt, witzigerweise macht ja Werbung mit mir was, wenn ich jetzt in einem Medienformat Werbung her. Ich höre zum Beispiel auch gerne Zeitformate und die machen aber nur Werbung für so eigene Sachen. Irgendeine Jugendabos, Studenten- oder Studierendenabos und so. Und laut eigener Aussage von den Kollegen von der Zeit läuft das richtig gut. Also das ist ja dann eigentlich eine super Host-Read-Variante, wenn das auch dann intern was bringt.
Ja, schaut's, also...
Bitte.
Na, ist mir auch aufgefallen und ich glaube, die Zeit hat ihr Vermarktungsmodell komplett umgestellt. Also die versuchen jetzt alles über die Abonnements, auch bei Podcast. Das scheint gut zu funktionieren. Sie haben ja riesige Podcasts, also sie haben ja Millionen Hörer und Hörerinnen bei ihren Formaten. Für uns ist der Podcast auch eine riesen Vermarktungsplattform für den Standard selbst und für die Standardprodukte. Wir lassen ja auch keine einzige Folge aus, ohne die Abonnements zu bewerben. Also das ist auch für uns ganz, ganz wichtig. Ich glaube, man kann diese Verknüpfung noch enger machen. Aktuell haben wir es nicht.
Aber schaut sich auch um, was so am deutschen Podcast-Markt funktioniert. Also bei mir ist es ja meistens, wenn ich Vorträge mache, dann ist es immer so, ja, Deutschland ist uns irgendwie 5 Jahre voraus und die USA ist den Deutschen noch einmal 5 Jahre voraus, also stehen uns ja 10 wunderschöne Jahre noch bevor. Also Deutschland ist immer ein bisschen so ein Vergleich, was passiert dort, was funktioniert dort. Das wird dann bei uns auch wahrscheinlich funktionieren. Aber macht ihr das als Medienhaus, zu schauen, was in Deutschland passiert?
Ja, natürlich. Also wenn man jetzt rein von der Vermarktung spricht, glaube ich, schauen sich alle Verleger und Verlegerinnen an, wie in Deutschland die Paywalls hochgezogen wurden, ob das funktioniert. Ja, ist halt schwierig, wenn man eine Null weniger an potenzieller Hörerschaft hat oder Seherleserschaft etc. Ich schaue es mir persönlich mehr aus einem thematischen, inhaltlichen Interesse an. Also so wie du höre ich öfters den Ronzheimer, ich höre andere Formate, einfach um zu sehen, welche Expertise gibt's da draußen? Was könnten wir auch machen? Wo kann ich mich inspirieren lassen? So rein konzeptuell muss ich sagen, gibt's nicht viel, was jetzt noch groß erfunden wird. Also weiß nicht, wie es euch geht, aber wann war der letzte Podcast, wo ich gesagt habe, das ist ein Gamechanger vom Format, von dem Zugang etc.
Das geht dann also in Richtung Hörspiel schon.
Das geht in Richtung Hörspiel und das denken wir mit Inside Austria ab. Das ist vielleicht nicht Hörspiel, aber es ist schon sehr Richtung narrativer Podcast. Vor allem, wenn wir Serien haben, die wir produzieren. Aber so, was ist das erfolgreichste Format? Ja. Ist immer noch von Anfang an das Interviewformat gewesen. Laber-Podcasts waren zwischendurch richtig stark, sind auch noch stark. Es gibt immer noch Laber-Formate, aber es geht alles in Richtung dieser klassischen Interviews, Long-Formate, authentischer etc. Ihr kennt das eh alle. Und das merken wir auch. Wenn wir lange Folgen rausbringen, wäre für uns vielleicht vor 5 Jahren undenkbar gewesen, dass wir einstündige Thema des Tages Folgen rausbringen. Jetzt danken es uns die Leute und sagen, sie können nicht genug hören.
Das Interessante ist ja, wir machen ja die Erfahrung, also unser Radfahrer-Podcast ist ja ein bisschen so unsere Spielwiese unter Anführungszeichen, wo wir Sachen probieren können. Da dauern jetzt die Episoden alle 1 Stunde 20 sogar. Also wir machen gerade so eine Serie zu einem Rennen, das paar die Host gefahren sind und da veröffentlichen wir 2 Episoden pro Woche, also mehr Episoden, wo jede Episode auch noch länger ist und die Zahlen sind besser als je zuvor. Also stärkeres Wachstum, mehr HörerInnen, wir haben, also die Leute hören sich das von Anfang bis zum Schluss zu. Und das ist auch sowas, immer wenn ich mich frage, wie lange darf eine Episode dauern und das ist ja laut Studien, sollen es 30 Minuten sein? Nein, also es macht gar keinen Sinn, sich da einzuhalten, weil ich vergleiche das immer mit Büchern, wenn niemand fragt, wie viele Seiten darf man mein Buch haben? Ja, das ideale Buch hat 220 Seiten. Weiß ich jetzt nicht genau, ob man das so genau einschränken sollte. Weil du vorher gesagt hast, okay, was ist uns aufgefallen? Ich finde zum Beispiel, was die zwar von Geschichten aus der Geschichte vor kurzem gemacht haben, das Plus Ultra, das ist ein bisschen so kein Hörspiel, aber so die Geschichte des 30-jährigen Kriegs für Menschen, die das nicht gehört haben, das haben sie mit dem Studio Bummens produziert und das war schon was, wo ich mir gedacht habe, das ist schon was, das hat so in der Form noch nicht so richtig gegeben. Es ist ein bisschen was von allem. Es ist eine Geschichte aus der Geschichte, wo sie dann noch eine Erzählstimme dabei gehabt haben, das meistens dann irgendeine bekannte Persönlichkeit war. Plus, sie haben Sachen in einer Hörspielform nachgespielt, was das Ganze aber nicht irgendwie so verlächerlicht hat. Also das habe ich schon, da habe ich gedacht, okay, die haben sich immer was getraut quasi und immer was Neues gemacht. Aber halt irrsinnig aufwendig. Also da frage ich mich.
Irrsinnig aufwendig, ja.
Wer soll das bezahlen und woher soll man die Ressourcen nehmen?
Naja, für ein großer Podcast wie die beiden, die können das vielleicht probieren, aber wenn jetzt jemand quasi von null beginnt, dann gleich mit sowas zu starten, ist halt ein bisschen gewagt. Ja. Aber,
ich habe jetzt gerade vor kurzem gehört, der Absturz von Mois, von, kennst du den Podcast? Nee. Von RBB Fritz, da ist die Geschichte von Mois, einer der bedeutendsten YouTuber, der jetzt mittlerweile in der Psychiatrie hoffentlich die Hilfe kriegt, die er braucht. Und der ist so extremst aufwendig produziert mit YouTube-Videos und Instagram-Stories von vor Jahren, die halt irgendwo gescreenshottet worden sind. Und das ist so aufwendig in 6 Episoden gemacht, wo ich mir denke, da müssen ja 10, 20 Leute 2, 3 Jahre lang dran gearbeitet haben, bis zum Schluss dann eigentlich nur 6 Episoden rauskommen. Keine einzige Episode mit Werbung. Und das ist so, da frage ich mich, okay, welches österreichische Medienhaus könnte das stemmen? Und das ist dann, eigentlich gibt es dann fast nur einen Standard, der jetzt so ein großes, der ORF könnte es, weil dort viele Leute sind, aber schwierig mit so neige progressive Formate. Aber wäre das realistisch für einen Standard, so ein aufwendiges Format zu produzieren?
Ja, ich meine, bei der Produktionsqualität und von dem, was man machen kann, gibt es natürlich keine Grenzen nach oben und man kann das so ausgefeilt produzieren wie die großen Podcasts in den USA. Ich denke da an Wondery, dieses Studio, das damit eigentlich groß geworden ist, diese Hörspiele im Prinzip für Podcast-Hörerinnen zu produzieren. Alle Kriminalfälle der Welt wurden da vertont mit Schauspielern etc. Das könnten wir uns, glaube ich, nicht leisten. Aber dann gibt es natürlich viele Abstufungen. Ich glaube, das sind gute Beispiele, so wie du von den Kollegen von Geschichten aus der Geschichte genannt hast. Wir machen das mit dem Spiegel zusammen bei Inside Austria, so oft es geht, mit größeren Serien. Das sind aber sehr, sehr journalistische Formate, bleiben weg von diesem Hörspielcharakter. Also wir finden nichts, was wir nicht selbst gehört haben. Vielleicht hin und wieder, will mich jetzt nicht darauf festlegen, aber hin und wieder werden wir vielleicht auch mal einen Flugzeugsound eingebaut haben, wenn wir erzählen wollten, dass jemand gerade weggeflogen ist, etc.
Also Katastrophe, das
hält sich, glaube ich, noch wirklich in Grenzen, was wir dazu finden.
Wie gern hast du das?
Was?
Wie gern hast du das? Handytöne einbauen und Flugzeuge.
Ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich finde alles, was hilft dabei, das Ganze verdaulicher zu machen. Das Schwierigste, finde ich, am Journalismus ist, so die Geschichten zu erzählen, dass die Leute an den wirklich wichtigen Entwicklungen in unserer Welt dranbleiben. Es gibt so viel Hintergrundrauschen, dass man versuchen muss, die wirklich wichtigen Dinge so zu erzählen, dass die Leute nicht abschalten oder weiterschalten. Und deswegen finde ich ja solche Formate wie Inside Austria ist nicht super, weil die Leute eine Geschichte erzählt bekommen. Und zufällig ist es auch noch eine wahre Geschichte, unter Anführungszeichen, eine journalistisch wertvolle, eine, die ihre Lebenswelt besser erklärt. Bei Inside Austria hatten wir ein paar Formate, würde ich sagen, oder ein paar Serien, die daran gereicht sind. Also ich erinnere mich an die erste Serie, die wir hatten zu Sebastian Kurz. Da haben so viele Leute wochenlang daran gearbeitet. Immer sind es primär zwei Leute, die das Skript schreiben. Damals waren es die Sandra Sperber und ich. Es gibt aber rundherum für die Leute, die die Geschichten recherchieren. Also das ist der Vorteil, wenn man in Redaktionen arbeitet, dass man 2, 3, 4, 5 Leute hat, die die Informationen zusammentragen, die dann Interviews geben, die die Kontakte herstellen. Also das ist ohne eine Redaktion fast nicht machbar wahrscheinlich. Wir haben jetzt eine, also wir haben 2023 eine Serie rausgebracht bei Inside Austria, die hieß Straches Bodyguard. Da ging es um Oliver Rieberich, den ehemaligen Bodyguard von Strache, der sowas wie zum Whistleblower wurde, der erzählt hat, wie es in dem System Strache gelaufen ist, Spesenaffäre etc. Mit dem zum Beispiel habe ich über Wochen mich getroffen, telefoniert, mich ausgetauscht, um diese Timeline hinzubekommen, um seine Aussagen zu überprüfen. Also das sind schon richtig große Recherchen gewesen. Und ist noch nicht angekündigt, aber wir werden sehr bald eine ähnlich aufwendige oder vielleicht sogar noch aufwendigere Serie bei Inside Austria starten. Aber das ist nicht etwas, was man jede Woche, Woche für Woche machen kann. Das ist einfach zu viel Aufwand.
Aber es ist schon gut, es gibt nämlich auch in Österreich gar nicht so viele Medienhäuser, die jetzt so aufwendige Geschichten recherchieren. So, wir waren einmal ein Teil von so einem Projekt, wo du sagst, die Timeline ist einfach das extrem Schwierige. Du brauchst ja fast für jede Episode, ist aber so ein eigener Magazinspiegel, wo du dann reinschreibst, okay, was passiert eigentlich wann, weil wenn du da einen Fehler machst, das muss nur eine Jahreszahl sein, in 10 Episoden eine einzige Jahreszahl falsch und die ist dann im YouTube-Video vom Herbert Kickl.
Für immer.
Für immer und genau, und es ist wirklich brutal. Aber was ich ganz interessant finde, bei dem Format Podcast würdest du jetzt diese Inside Austria-Episoden, sagen wir mal das vom Sebastian Kurz oder so hergehört, wenn du die transkribieren würdest, niemand würde sich das durchlesen, glaube ich. Also es ist so viel Content, der nicht lesbar ist, aber ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber es werden sich Hunderttausende angehört haben. Die Episoden, und das muss man ja mal so runterbrechen, das wäre wahrscheinlich in Magazin oder in Zeitungsform so gar nicht möglich. So auch in der Kürze. Es ist eigentlich brutal viel Content, der dann plötzlich als Audio schon wieder möglich ist. Und ja, und das ist ein bisschen so für mich einer der allergrößten Vorteile, die jetzt auch Medienpodcast betrifft. Ich merke es bei meinem Medienkonsum, ich konsumiere jetzt den Standard online, also nicht als Zeitung, aber online, was mir gerade so reinfällt. Aber es gibt Podcasts, die habe ich immer in meiner Podcast-Player-App und ich weiß, okay, jetzt kommt der Podcast vom Standard, da weiß ich, was ich mir erwarten kann und da höre ich auch eine Stunde zu.
Aber Daniel, du fährst auch die ganze Zeit. Du bist nur im Auto.
Das stimmt, ich bin Heavy-User. Ja, aber es ist eigentlich ein Wahnsinn. Ne? Also ich verbrauche fix 90% meiner Medienkonsumationszeit mit Hören oder halt noch ein bisschen Schauen dabei, aber gelesen wird schon wirklich wenig von mir.
Ich meine, da bist du aber auch im Trend, weil wenn ich jetzt, wir haben quartalsweise habe ich Einschulungen oder Schulungen für unsere neuen Praktikantinnen, die ins Haus kommen. Wir haben regelmäßig Praktikantinnen, die sind alle so um die 20. Und ich frage immer als erstes, wie konsumiert ihr Nachrichten? Und neben Social Media ist das Podcast. Für die junge Generation sind Podcasts oft die Nachrichtenquelle Nummer eins, wenn es um wirklich Hard News geht. Ja. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Das hat sich total verändert. Und das Lustige ist, einerseits ist es wahrscheinlich niederschwelliger. Man redet, so wie Menschen da draußen reden im Podcast meistens. Es wird hintergründiger erklärt. Aber gerade bei narrativen Formaten wie Inside Austria ist genau das Gegenteil der Fall. Also wir versuchen auch, menschliche Sprache zu verwenden, nicht hochgestochene Sprache zu verwenden, klarerweise, wir versuchen authentisch zu sein. Aber wenn man sich ein Skript anschaut von Inside Austria, da ist ja keine einzige Zeile frei erfunden in dem Sinne. Das ist nicht spontan, das ist alles vorher recherchiert, geprüft. Jede einzelne Zeile, die eingesprochen wird, ist vorgeschrieben. Und wenn man das lesen würde, dann sind das bei einer normalen Folge schneller mal sicher in großer Schriftform und mit viel Zeilenabstand sicher einmal 40, 50 Seiten. Ja. Und ich habe tatsächlich mir die Arbeit gemacht, damals bei Sebastian Kurz, bei diesen 6 Folgen, alles in ein PDF zu geben, um sozusagen ein Gesamtmanuskript zu haben, um zu schauen, was wir da geleistet haben, alles nochmal aufbereitet zu sehen. Und das haben wir damals auch bei Deutschen Podcastpreis etc. eingereicht. Ich habe es mir dann durchgelesen und das Interessante ist, es sind zwar alles lange Folgen, alle 30 Minuten und länger, aber irrsinnig komprimiert. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei einem Interview-Podcast oder bei einem Laber-Podcast, es lebt davon, dass man einfach frei Schnauze redet. Aber wenn es wirklich um Hard Facts geht und Zusammenhänge, dann will man das ja so verständlich wie möglich aufbereiten.
Ja, das stimmt, ja.
Und da muss man ganz viel aussieben. Also das war für uns auch eine spannende Erfahrung, als wir begonnen haben mit Podcasts, zu sehen, was man hört und was man schreibt, sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Man kann einen Artikel schreiben, einen Longread-Artikel schreiben und kann problemlos 5, 6 Namen einbauen und Personen einbauen, die alle irgendwo eine Rolle spielen. Im Podcast kannst du niemanden einbauen, der nicht eine tragende Rolle spielt, weil man das nicht mehr da rafft. Ja. Man kann dem nicht folgen, wenn 5, 6 Namen um deine Ohren geworfen werden, die vielleicht...
Oder Nebensätze, die jetzt vielleicht einen Text abrunden würden. Mhm. Ja. Oder irgendwie zusätzlich eine Note geben würden, also einen Nebensatz, den kannst du im Skript rausstreichen.
Jeder Satz ist wichtig. Ja.
Du kannst halt nicht zurückblättern.
Jeder Satz ist wichtig. Ein unglaublich schönes Schlusswort, lieber Scholt. Sehr interessant war das. Vielen Dank, dass du dich gleich bereit erklärt hast, mit uns zu sprechen. Ich will jetzt so auf das Knöpfchen drücken in Riverside und das ganze Gespräch dann abmoderieren. Danke fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung und gerne wieder.
Und zum Schluss darf ich wieder abmoderieren wie ein Radiomoderator. Ich hoffe, jemand von einem großen Radiohaus hört mich und engagiert mich für eine sehr gut gelingende Morningshow. Mein Name ist Daniel Rossmann, www.podcastwerkstatt.com und folgt uns auf LinkedIn.